Hallo und herzlich willkommen zur 7. Episode von Mord und Totschlag. Mein Name ist Steffi und ich möchte euch heute zusammen mit dem Gerichts- und Polizeireporter Dieter Siegmeier über einen Doppelmord berichten, der sich im Juni 2010 in Düsseldorf ereignet hat. Bevor wir mit der neuen Episode starten, habe ich noch etwas in eigener Sache. Eine liebe Zuhörerin hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Fritz Hamann, den wir ja in der letzten Folge besprochen haben, kein Massenmörder war. Das stimmt auch. Fritz Hamann ist nach heutiger Definition kein Massenmörder gewesen, sondern ein Serienmörder. Allerdings muss man dazu sagen, waren die Begrifflichkeiten vor 100 Jahren noch anders. Sprich, da war Fritz Hamann einfach ein Massenmörder, weil er mehrere Menschen getötet hat. Man war da in den Begrifflichkeiten ein bisschen einfacher. Heute nennt man Massenmörder zum Beispiel Leute, die einen Raubüberfall begehen und da mehrere Menschen erschießen. Ein ganz berühmter Massenmord ist zum Beispiel der Anschlag auf das World Trade Center gewesen, wo ja etliche tausend Menschen ums Leben gekommen sind. Das mit den Massenmördern ist nochmal so ein Thema für sich. Da wird auch je nach Art der Tatbegehung zwischen verschiedenen Typen unterschieden. Und was vielleicht wichtig zu wissen ist, eine Tat wird dann zum Massenmord, wenn die Opferzahl mehr als 4 Menschen beträgt. In mancher Literatur wird auch angegeben, dass die Opferzahl größer als 3 sein muss. Aber so in dem Spektrum bewegt man sich. Und ein Serienmörder, der tötet 3 oder mehr Opfer an unterschiedlichen Orten und mit zeitlichem Abstand. Ja, also da merkt man schon, das ist ganz konträr zu einem Massenmörder. Ich entschuldige mich, dass ich das nicht klarer rausgearbeitet habe, weil mir ist es wichtig, dass ihr aus dem Podcast auch etwas mitnehmen könnt, was ich mir selber erarbeiten musste. Ich habe keinen juristischen Hintergrund, gar nicht. Ich mache beruflich was völlig anderes. Ich muss das auch alles selber recherchieren und ich möchte das natürlich korrekt weitergeben. Wenn euch solche Patzer auffallen, dann finde ich das ganz, ganz toll, wenn ihr mich darauf aufmerksam macht. Und ich kann dann eben in der nächsten Episode immer auch ein Stück dazu nutzen, um solche Fehler dann einfach gerade zu stellen. Also nochmal in kurz, Hamann war natürlich kein Massenmörder. Nach heutiger kriminalwissenschaftlicher Definition war Hamann ein Serienmörder. Heute geht es um einen Mordfall, der sich in Düsseldorf im Stadtteil Hassels am Morgen des 17. Juni 2010 circa um 8 Uhr ereignet hat. Vor der Altenbrückstraße 43 hält ein Opel Vectra an der gegenüberliegenden Straßenseite. Ein Mann steigt aus, überquert die Straße und geht zum Hauseingang des Mehrfamilienhauses. Er verschafft sich Zutritt zu der Wohnung der Familie S. im ersten Stockwerk. Kurze Zeit später sind Helmut S., 82, und seine Tochter Mara S., 39 Jahre tot. Ehefrau und Mutter Eleonore S., 81 Jahre, bleibt unverletzt. Die Polizei richtet die Mordkommission Altenbrück ein und die aufwendige Suche nach dem Täter beginnt. Wir haben heute das allererste Mal einen Gast bei Vom Mord und Totschlag. Dieter Siegmeier ist Gerichts- und Polizeireporter bei der Westdeutschen Zeitung und hat die Ermittlungen zum Doppelmord von Hassels als auch den späteren Gerichtsprozess begleitet. Heute wird er uns an seinem Wissen und seinen Eindrücken an diesem zunächst sehr mysteriös wirkenden Mordfall teilhaben lassen. Wir fangen jetzt mal von vorne an dem Morgen des 17. Juni 2010. Was genau geschah an diesem Morgen in der Wohnung der Familie S.?
Es war ungefähr 8.30 Uhr, da hat es geklingelt in dem Haus an der Altenbrückstraße in Hassels. Und vor der Tür stand Johannes K., 23 Jahre alt, der sich als Paketbote ausgegeben hat. In der Wohnung befanden sich einmal die Mara S., die damals 39 Jahre alt war, ihr Vater Helmut und ihre Mutter Eleonore. Was genau passierte, weiß man nicht. Fest steht nur, dass Johannes K. in die Wohnung gelassen wurde und dass dann die Mutter, die damals 81 Jahre alt war, weggesperrt wurde. Wie sich herausstellte, war das von vornherein alles so geplant. Und der Johannes K. hatte eine Waffe mit und hat dann den Vater und die Mara ins Schlafzimmer beordert. Und dort mussten sie sich hinknien. Zwischendurch hat die Mutter noch versucht, sich nach draußen zu schleichen und die Polizei zu rufen, wurde aber von dem Täter zurückgedrängt. In der Zeit ist es der Mara gelungen, über die 110 die Polizei anzurufen und den Notruf zu betätigen. Das konnte man auch später im Gerichtsprozess hören. Das Band wurde da abgespielt. Ja. Und dann konnte man auch hören, was passiert ist. Johannes K. hat zuerst sich den Vater vorgenommen, hat noch gesagt, ich meine, er hat gesagt, ganz ruhig bleiben. Das konnte man noch hören. Und hat erst den Vater erschossen und als die Mara dann mitbekam, was passierte, konnte man sie noch flehen hören und um ihr Leben betteln und dann hörte man die nächsten Schüsse.
Ich habe gelesen, die Polizeidienststelle, die hat ja diesen Mord quasi live gehört. Die haben dann aber aufgelegt, haben die keine Möglichkeit, das zu orten? Das konnte ich mir gar nicht so richtig vorstellen, weil ich hatte im Zeitungsartikel gelesen, dass die Polizisten zwar probiert haben, da, ne, hallo und wer ist da? Und weil die auf die Ansprache nicht reagiert haben, haben die aufgelegt? Kann das so gewesen sein?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die aufgelegt haben.
So nicht,
haben.
Ne?
Die legen ja bei einem Notruf nicht auf. Nein, ich nehme an, dass die Leitung einfach dann abgebrochen ist. Ja, aber die waren dann, glaube ich, auch relativ schnell in der Wohnung. Also ich glaube, die konnten das schon orten und hatten auch schon mitbekommen, dass da etwas Schlimmes passiert.
Weil das war ja auf den Aufnahmen auch eindeutig zu hören, dass das kein Spaß ist, was da passiert.
Das war ganz klar zu hören, dass sich da keiner einen Scherz erlaubt hat.
Was weiß man über die Familie S.? Ist das im Gerichtsprozess auch thematisiert worden oder ist das alles quasi nur so im Nachgang rausgekommen? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel gelesen, dass Helmut und Eleonore waren ja in zweiter Ehe verheiratet.
Ja, und beide haben Kinder aus erster Ehe. Und die lebten sehr, sehr zurückgezogen. Seit 40 Jahren haben die in der gleichen Wohnung gelebt und auch die Mara hatte auch keinen großen Freundeskreis. Die hat als Yogalehrerin gearbeitet und lebte auch sehr zurückgezogen und sehr ratanisch. Und von außen konnte man auch nicht ahnen, dass diese Familie über sehr viel Geld verfügt, was man nachher gefunden hat im Schrank.
Die hatten die Balkon nämlich mit Bauplan abgehängt. War von außen überhaupt nicht ersichtlich, was da sich drin abgespielt hat.
Ja. Wie gesagt, die Familie hat sich abgeschottet.
Die Eleonore, da habe ich gar nichts drüber gefunden. Ich denke mal, die ist Hausfrau gewesen.
Ja.
Und der Helmut, der war aber, ach, was war der denn? Der war Regierungsbaudirektor und hat eine gute Pension bekommen, ne?
Ja. Der Familie ging es gut und das war wohl auch das Problem.
Ja. Letztlich ja, aber wissen konnte es ja keiner. Ne? Also von, oder
naja, der Stiefsohn konnte es schon
wissen. Ja, der dann schon. Und der Fall wurde zu Beginn in der Presse als mysteriös bezeichnet, weil das Tatmotiv völlig unklar war zunächst. Und da gab es drei Punkte, die die Ermittler stutzig gemacht haben. Ne?
Also es war zuerst mal eine sehr ungewöhnliche Tatbegehung, dass jemand morgens an der Tür klingelt. Morgens sind ja auch Menschen unterwegs. Ja. In eine Wohnung eindringt und zwei Menschen erschießt, ist schon, das kommt nicht oft vor. Ja? Meist solche Taten passieren nachts oder wenn keine Zeugen dabei sind. Der Täter hat ja das Risiko auf sich genommen, dass er von vielen Leuten gesehen wird, auch morgens, weil um 8.30 Uhr.
Arbeitsbeginn für viele, ne? Die verlassen das Haus.
Genau. Und es war zunächst völlig unklar, was das Motiv der Tat sein könnte, zumal im Schrank 150.000 Euro gefunden worden sind, Wertpapier, Bargeld und Schmuck. Und somit schied ein Raubmotiv erstmal aus. Also musste man nach einem anderen Motiv suchen.
Dann war ja auch noch, dass die Eleonore einfach völlig unverletzt blieb. Sprich, die haben Augenzeugen zurückgelassen. Die hat die Täter ja auch gesehen. Und der Täter hat einen Schalldämpfer benutzt.
Das war so, ja. Das konnte man auch auf der Aufnahme hören. Aber das war natürlich so, dass man sehr schnell schon den Stiefbruder von Mara in Verdacht hatte.
Weil die da was in den Unterlagen gefunden hat, was auf Erbstreitigkeiten hindeutete.
Ja, der Mann war halt auch schon vorher auffällig, sagen wir mal so.
Ja.
Ne, und hatte ein Bordell in Hessen und lebte eigentlich so, wie es zu dem Rest der Familie nicht passte.
Und auch nicht so gern gesehen war.
Und,
ne?
auch nicht so gern gesehen wurde. Und er hat sich wohl auch vorher schon mal öfter Geld geliehen bei seiner Mutter und steckte immer wieder in finanziellen Schwierigkeiten. Aber man konnte ihm halt zunächst nichts nachweisen.
Wir sprechen hier von Detlef W. Das ist der Sohn von Eleonore aus erster Ehe. 56 Jahre war der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Und du hattest noch was ganz Interessantes über diesen Mann zu berichten, was man so gar nicht finden konnte. Der ist nämlich vorher schon mal auffällig geworden.
Ja, es gab schon vorher zwei rätselhafte Todesfälle, mit denen er zu tun hatte. Einmal wurde eine Frau morgens nach einem Unfall tot in seinem Porsche gefunden. Ja, und sie saß auf dem dem Fahrersitz und es gab aber Leute, die gesagt haben, abends, als der Porsche losgefahren ist mit den beiden, hätte er am Steuer gesessen. Das ist auch nie geklärt worden. Und eine zweite Frau ist bei ihm zu Hause umgekommen, weil sie gestürzt ist. Auch das wurde nie aufgeklärt.
Und er ist auch einmal mit dem Waffengesetz in Konflikt gekommen. Das war, glaube ich, in 2005.
Ja, ne? das kann sein, ja.
Zu diesen Mitschnitten von den Notrufen, da habe ich aber noch mal eine Frage an dich. Und zwar hört man ja, also dies wurde ja der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, damit man sich diese Stimmen anhören kann. Und da ist ja immer, ich will nichts hören, sonst gibt's Ärger und nichts passiert, abgespielt worden. Und die Polizei sagte ja, sie gehen von zwei Tätern aus aufgrund der Stimme. Und Eleonore hat am Anfang ja auch gesagt, es sind zwei Täter gewesen. Und später wird es korrigiert und es wird gesagt, es ist nur ein Täter. War die so traumatisiert, dass sie das nicht mehr richtig zuordnen konnte? Ich meine, es ist jetzt auch eine alte Dame von 81 Jahren gewesen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass sie erst von zwei Tätern sprechen und später zurückrudern und sagen, es war nur ein Täter.
Ich glaube, die Frau war damals schon ein bisschen verwirrt. Und das war eine extreme Situation.
Eher darauf zurückzuführen.
Ja.
Ne?
Also jedenfalls feststeht, dass es keinen zweiten Täter gab.
Weil Johannes K. hat ja später nochmal, er hat ja jemanden noch mitbeschuldigt. Ne? Da kommen wir später nochmal zu. Das war auch eine ganz nette Geschichte von ihm. Wie kamen die Ermittler denn jetzt genau auf die Spur von Detlef S.? Die haben in den Unterlagen gefunden, dass da Erbstreitigkeiten gab.
Gut, also das hat man sehr schnell gefunden. Es gab Auseinandersetzungen in der Familie. Der Helmut S. war wohl gar nicht damit einverstanden, dass seine Frau ihrem Sohn immer Geld geliehen hat. Und man hatte vor, ihn zu enterben. Und außerdem stellte man sehr schnell fest, dass der Detlef W. erhebliche Steuerschulden hatte in Höhe von 42.000 Euro. Und das machte ihn natürlich verdächtig.
Ja.
Zumal dieses Umfeld, das Bordell in Burghaun, und dort hatte man wohl auch sehr viel Angst vor ihm. Also der war in dem Dorf bekannt und
gefürchtet. Ja,
ja.
Jetzt ist es so, Eleonore wird 6 Monate von der Polizei an einem geheimen Ort versteckt und man kümmert sich dort um sie, weil man eben Angst hat, dass ihr vielleicht doch noch was passieren könnte. Sie ist ja schließlich die einzige Augenzeugin gewesen. Und sie hören das Telefon von Detlef W. ab.
Die Ermittler sind einfach dran geblieben, 8 Monate lang, und haben mit sehr viel Aufwand die Telefone überwacht, bis sie dann irgendwann Telefonate halt mitbekamen von Johannes K. mit Detlef W., wo halt auf die Tat Bezug genommen wurde. Und da ging es halt auch darum, dass der Johannes K. angeblich 3.000 Euro bekommen hat, um den Doppelmord auszuüben. Was für den Mann, der drogensüchtig war,
unheimlich viel Geld war.
Eine Menge Geld war.
Ja, und nicht nur das, er war ja nicht nur drogenabhängig, er war auch noch arbeitslos. Ne? Er hat die Hauptschule nach der 9. Klasse abgebrochen, Kochlehre auch abgebrochen. Also er war ziemlich perspektivlos.
Ja, war eine gescheiterte Persönlichkeit.
Und dann war es ja auch noch so, das hat Johannes K. auch später dann ausgesagt, er hatte auch Angst vor Detlef W. Ne? Also er hat gesagt, er hätte sich dem gar nicht erwehren können, es ging gar nicht mehr ums Geld, sondern Detlef W. hat gedroht, seiner Familie was anzutun, wenn er diesen Auftragsmord nicht ausführt.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ich werde nie vergessen, diesen Moment, als Detlef W. zum ersten Mal in den Gerichtssaal kam. Das ist ein sehr großer, kräftiger Mann. Mit stechenden blauen Augen, der hat sich hingesetzt und hat jeden, der im Gerichtssaal saß, gemustert. Und wenn ich jemals jemand gesehen habe, der einen bösen Blick hatte, vor dem man sich fürchtet, dann ist das dieser Mann. Ja, der hatte eine unglaubliche Ausstrahlung und man konnte merken, dieser Mann ist hochgefährlich.
Dann war es so, dass die Polizei Detlef W., Johannes K. und auch einen René B. verhaftet haben. Wobei René B. ist dann wieder freigelassen worden. Johannes K. hatte René B. nur beschuldigt, damit er, wie er sagte, das nicht alleine tragen muss, die Schuld. Ne? Die Prozesse gegen Detlef W. und Johannes K. finden getrennt voneinander statt, da Detlef W. sich einer Herzoperation unterziehen musste, bei der es zu Komplikationen gekommen ist. Johannes K. gesteht den Doppelmord, sagt aber aus, er habe es nicht wegen der versprochenen 3.000 Euro getan, wie wir ja gerade schon besprochen hatten, sondern weil er Angst vor Detlef hatte. Auch habe er nicht gewusst, warum Detlef W. Helmut S. und Mara S. töten lassen wollte. Detlef W. habe ihm wohl angeblich gesagt, dass Eleonore von der Familie, also von Mara und Helmut S., drangsaliert. Ich weiß gar nicht, ob er auch gesagt hat, dass die körperlich angegriffen wird. Auf jeden Fall, er hat sich da so ein bisschen als Samariter aufgespielt und er wollte diese Frau da irgendwie retten. Ne? Im Januar 2012 wird Johannes K. zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe wegen zweifachen Mordes verurteilt Und im Januar 2012 beginnt dann auch der Prozess gegen Detlef W. vor dem Landgericht in Düsseldorf. So, und da warst du live dabei.
Da war ich live dabei. Das habe ich ja gerade schon mal erzählt, ja. Dass dieser Detlef W. wirklich eine unglaubliche Gestalt ist. Und im Prinzip, der Tatablauf war ja mit dem ersten Prozess abgefrühstückt, ne? Weil Johannes K. hatte ein Geständnis abgelegt und das passte auch so alles zu dem, was die Polizei ermittelt hatte, und er war zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Da ging es halt dann nur noch darum, wie die Rolle von Detlef W. zu bewerten ist. Und der hat halt dann versucht, sich damit rauszureden, dass er gar nicht wollte, dass Johannes K. Die beiden umbringt, ja. Sondern die sollten sie nur einschüchtern. Das war aber absolut unglaubwürdig, und das sah auch das Gericht genauso.
Er meinte, wenn die merken, wie gefährlich es ist, in Düsseldorf zu leben, dann würde seine Mutter nach Burghauen ziehen, ne?
Ja, das hat er behauptet. Er natürlich nicht wirklich.
Nein, ne? Da ist er nicht mit durchgekommen. Wenn man sich die Fotos anguckt, die Presse machen konnte vor Prozessbeginn, dann fällt einem auf, dass Detlef W. sich eine Papiertüte über den Kopf gezogen hat, um sein Gesicht zu schützen.
Ja, das machen manche.
Also, aber Papiertüten?
Papiertüten sind ein bisschen ungewöhnlich, aber sowas kommt schon vor.
Also Aktenordner kennt man ja oder eine Jacke, ja. Aber so eine Papiertüte mit so einem Gesicht da drin, das ist ja schon ein bisschen albern. Oder auch im Anbetracht der Tatsache, um was es da geht. Denn da sind zwei Menschen ums Leben gekommen, unter anderem seine Halbschwester, und er zieht sich eine Papiertüte über den Kopf. Okay, aber wie gesagt,
nicht verboten.
Ja, okay. Ja. Aber ich als Richter, wenn ich da reinkäme und das sehen würde, dann würde ich doch im ersten Moment denken, also...
Also, sobald die Verhandlung beginnt, wurde die Papiertüte abgezogen.
Ja, das bin ich schon mal beruhigt. Ja,
das ist immer nur so lange fotografiert werden darf.
Ja.
Ja, und sobald die Fotografen raus sind, dann gehen auch die Aktenordner oder sonst was weg, oder Pudelmützen oder irgendwas, ja. Ne? Sondern da muss jeder dann so sitzen.
Gesicht zeigen,
ja.
Detlef W. wird dann im Februar 2012 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und die besondere Schwere der Schuld wird festgestellt. Zu diesem Zeitpunkt ist Detlef W. bereits 58 Jahre alt, und der vorsitzende Richter sagt bei der Verkündigung des Urteils, dass die Kammer sich durchaus bewusst ist, dass Detlef W. die Freiheit wahrscheinlich nicht mehr erleben wird. Die Strafe ist jedoch gerechtfertigt, da die Tat in ihrer Brutalität außergewöhnlich war und einer Hinrichtung gleichkam. Detlef W. ist aber im September 2012 nochmals in Revision gegangen, die aber abgelehnt wurde. Das Urteil gegen Detlef W. ist jetzt rechtskräftig. Jetzt muss man dazu sagen, lebenslang bedeutet in Deutschland nicht nur 15 Jahre. Das bedeutet, die können ab 15 Jahre das erste Mal einen Antrag stellen, dass zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Bewährungszeit wäre dann 5 Jahre. Wobei, wenn die besondere Schwere der Schuld festgestellt wird, dann ist das eben nicht so, ne?
Genau so ist das, ja. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus dem Gefängnis entlassen wird, sehr, sehr gering.
Ja.
Also nach 15 Jahren jedenfalls nicht.
Ja. Und dann kam ja noch was ich ganz, ganz schlimm fand. Es kam nach dem Tod von Helmut S. und Mara S. nochmal zu einem Erbstreit, den Eleonore mit den Kindern aus erster Ehe von Helmut ausfechten musste. Und da ging es im Prinzip darum, dass sie eine Ausstellung machen musste über die ganzen Vermögen, und dann hat sie da was vergessen. Ich meine, die Frau ist 82 gewesen, schwer traumatisiert, ne? Weißt du, wie das ausgegangen ist? Haben die sich da nochmal einigen können?
Das weiß ich leider nicht. Ich weiß, dass es den Prozess gab, dass dann halt die Kinder aus erster Ehe Geld gefordert haben, und was am Ende dabei rausgekommen ist und ob die Frau überhaupt noch lebt und so, weiß ich leider nicht.
Nee, ich konnte es leider auch nicht rausfinden. Genau, die haben die da tatsächlich noch verklagt deswegen. Ne?
Ja, die haben die noch verklagt, ja. Wenn es um Geld geht, kennen die Menschen keine Grenzen.
Ich meine, gut, über Detlef W. brauchen wir nicht sprechen, der ist erbunwürdig. Ne? Der kann weder Mara noch seine Mutter beerben. Ne?
Da bin ich juristisch gar nicht so sicher.
Ja, also ich habe gelesen, im bürgerlichen Gesetzbuch steht das, dass man nicht erben kann, wer den Erblasser vorsätzlich oder widerrechtlich tötet, erbunwürdig ist. Damit erlischt auch der Anspruch auf den gesetzlichen Pflichtteil am Erbe der Halbschwester. Auch seine Mutter wird der Verurteilte nicht beerben können. Okay, wir sind keine Juristen, lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall, da gab es im Nachgang eben dann auch noch mal viel Ärger für diese Frau. Hat Detlef W. sich eigentlich im Gerichtsverfahren eingelassen? Hat er gesprochen?
Ja, er hat ja gesagt, dass er angeblich gar nicht wollte, dass der Johannes gar die beiden tötet. Ne?
Ja, und ich habe irgendwo mal mitbekommen, dass er war ja Eleonores Sohn aus erster Ehe,
ja,
dass seine Mutter ihn gar nicht erzogen hat. Der ist woanders aufgewachsen. Weißt du da was drüber? Ist da was
Nein, darüber gesprochen worden? Da weiß ich nichts drüber.
Da war nämlich die Theorie, dass sie da mit den Geldzuwendungen so ein bisschen was gut machen wollte, was so in der früheren Kindheit vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Ja, ich fand das auf jeden Fall einen spannenden Fall. Vor allen Dingen mit dem Auftragskiller und die ganzen polizeilichen Ermittlungen. Und
also, dass jemand durch einen Auftragskiller umgebracht wird, sieht man zwar öfter mal im Fernsehen, aber in der Wirklichkeit kommt das ganz, ganz selten vor.
Ist das, hast du schon mal so einen Auftragskiller-Mord sozusagen begleitet oder?
Ja, das nee, ich kann mich so im Moment an keinen anderen Fall erinnern und ich mache das 40 Jahre.
Ja.
Ja. Daran kann man sehen, wie außergewöhnlich dieser Fall ist.
Ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du uns das alles erzählt hast.
Sehr gern.
So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende der 7. Episode angekommen. Ich hoffe, euch hat das Interview gefallen. Man merkt, dass wir beide sehr aufgeregt sind. Für Dieter war das der erste Podcast, für mich das erste Interview. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr konntet ein bisschen was aus dem Interview mitnehmen. Und ich hoffe, ihr hört bei der nächsten Episode von Mord und Totschlag auch wieder zu. Bis dahin.